Veracruz, Mexiko, 28. September, 4. Oktober 1853, Nummer 18. Liebe Mutter, ich schrieb dir am 10. Juli von Angostura und am 15. August von Saint-Thomas. Und da mir der Empfang dieser beiden Posten von England angezeigt wird, so werden diese beiden Briefe jetzt ebenfalls in deinem Besitz sein. Dass der Brief von Angostura so lange unterwegs blieb, ist ganz natürlich, und ich bitte dich wiederholt, nicht zu erwarten, dass meine Briefe regelmäßig alle 14 Tage kommen, denn von manchen Orten, namentlich des Inlandes, ist die Kommunikation sehr ungewiss. Seitdem schrieb ich dir am 27. August und 7. September von Havanna. Unmittelbar vor meiner Abreise von dort erhielt ich deinen lieben Brief vom 21. August, für den ich herzlich danke. Dein Wohlsein freut mich sehr, und es ist mir besonders lieb, dass Lottchen dir diesen Winter Gesellschaft leisten wird. Grüße sie aufs Beste von mir. Grüße sie aufs Beste von mir. Flügels Tod hat meine aufrichtige Teilnahme. Leider erhielt ich mit letzter Post Todesnachrichten von verschiedenen Seiten, denn auch mein Freund Spieß in Hamburg, den ich noch kürzlich als Agent für Steintals engagierte, starb an der Cholera und hinterließ Frau und zwei Kinder. Von Havanna habe ich dir bereits hinreichend erzählt, aber es wird dich vielleicht interessieren, dass ich durch Vermittlung von Büsing, Stamer und Co. in Havanna per Segelschiff an Wachsmuth und Krogmann in Hamburg absandte. CW 12,1 Kiste Dulce. Mit der Bitte, dieselbe per Eisenbahn an Lüders und Kiskers in Bielefeld für Herrn Dr. Karl Wirth in Detmold weiter zu befördern. Alle Kosten und Fracht bis Hamburg ist bezahlt und müsst ihr daher in Detmold nur noch die Fracht von Hamburg bis dort nebst der Steuer bezahlen. Einliegenden Brief, den du versiegeln willst, gib gegebenenfalls dort auf die Post, nachdem du ihn gelesen. Hoffentlich trifft diese Kiste in 6 bis 7 Wochen in Hamburg ein. Sie enthält 12 Blechbüchsen mit Ananas für Karl und Wilhelm und eine Anzahl Schachteln und Kistchen mit eingemachten Früchten für dich, wovon du Wilhelms Frau und Kölns etwas mitgeben kannst. In Havanna, wo ich zuletzt viele Geschäfte hatte, blieb mir doch noch Zeit übrig, die berühmte Festung, den Morro, zu besehen, welcher den Hafeneingang bewachte. Neben ihr liegt eine andere Festung, die Cabañas, welche mit ihren Kanonen die Stadt Havanna bestreicht. Diese Cabañas hat er schon hunderte von Millionen gekostet, als einst König Philipp III. Von Spanien seine Umgebung beiläufig fragte, wo denn eigentlich die Insel Kuba liege. Man zeigte in westlicher Richtung und der König setzte sein Fernrohr an den Kopf und blickte dort hinaus. Als man ihm begreiflich machte, dass er die Insel schwerlich sehen können werde, erwiderte er, die Cabañas müsse aber doch ziemlich hoch sein, denn jedenfalls habe ihr Bau bereits Geld genug gekostet. Man sagt, dass die königlichen Beamten sämtlich Millionäre bei diesem Bau geworden seien. Dies offizielle Stehlen ist noch heute in Kuba an der Tagesordnung, und alle spanischen Beamten kehren meist nach sehr kurzer Zeit als steinreiche Leute in ihre Heimat zurück. Der Hauptdiebstahl geschieht aber jetzt an der Douane, denn Cabañas werden in unserem Jahrhundert nicht mehr gebaut. Von Havanna fuhr ich per Eisenbahn nach Matanzas, dem Hauptzuckerhafen der Insel, und ritt die Gebirge entlang, so dass ich abwechselnd in die See und in das schöne Yumuri-Tal sah, welches von Zuckerfeldern wogt, in denen hin und wieder Palmen ragen. Reizende Landhäuser und herrliche Gärten säumen diesen paradiesischen Weg. Auf den Plantagen herrschte aber die Cholera unter den Negern, so dass infolge der vielen Todesfälle der Preis eines Negers von 500 auf 700 Dollar gestiegen ist. Ein Dollar gleich ein Taler, das sind 10 Silbergroschen. Da man nun keine neuen Sklaven importieren darf, so führt man Chinesen als Arbeiter ein, und die Straßen von Havanna wimmeln jetzt von Zöpfen aus dem himmlischen Reiche. Am 23. dieses ging ich an Bord des Steamers Avon. Wir hatten heiteres Wetter und legten den Weg durch den Golf von Mexiko in 4 Tagen zurück, so dass wir gestern hier ankamen. Hier ist es bedeutend kühleres Wetter, und da jetzt der Nordwind zu blasen angefangen hat, so sind alle Krankheiten verschwunden wie gewöhnlich um diese Jahreszeit. Wir erblickten das Festland früh morgens und sahen bei aufgehender Sonne eine weiße Spitze über die Wolken ragen. Es war der schneebedeckte Gipfel des Pic von Orizaba, 16.500 Fuß hoch. Bald darauf ragte auch die Festung von San Juan de Ulloa aus den Wellen, hinter der die Stadt Veracruz liegt, in dem Vor- und Stadt durch einen Meeresarm getrennt sind. Dieses durch die Spanier, Franzosen und Nordamerikaner viel beschossene Meereskastell wurde früher für unüberwindlich gehalten. Bei den modernen Zerstörungsmitteln, welche der Dampf in jeder Richtung leicht bewegt, zerfällt die Stärke dieser alten Forts aber in nichts. Von dem Kai der Stadt blickt man nach diesem Fort und den Schiffen hinüber, welche dort vor Anker liegen. Die Wellen des Golfes von Mexiko schlagen bisweilen über die Quadern hinüber. Ein frischer Nordwind verscheucht die Hitze, der wolkenlose Himmel leuchtet herrlich blau, und der Aufenthalt auf jenen schmalen Platze ist eine Haupterholung der hiesigen Bewohner. Diese unterscheiden sich in ihrem Äußern wenig von der übrigen Bevölkerung Westindiens. Und wie in Venezuela tragen die Leute aller Klassen in Gesicht, Wuchs und Gang die Spuren ihrer noblen spanischen Abkunft. Die Stadt selbst ist ebenfalls rein spanisch. Hübsch gebaute Kirchen im Basilikenstil, steinerne Häuser mit vergitterten Fenstern und Balkonen, gerade, rechtwinklige Straßen. Alle größeren Häuser haben Patios, innere Hofräume, wie die Mauren sie zuerst in Spanien bauten. Der Seewind und die Sonne machten die Stadt reinlich. Außerdem große Vögel, welche allen Unrat davontragen und daher vom Staate besonders geschützt werden. Der Steamer Avon, der nach Tampico gefahren ist, kehrt am 4. Oktober von dort zurück und nimmt diesen Brief dann via Havanna nach Saint-Thomas, von wo er dir auf dem gewöhnlichen Wege zugeht und dich hoffentlich im besten Wohlsein antrifft. Ich selbst gedenke, circa 14 Tage hier zu bleiben und dann nach der Hauptstadt Mexiko zu reisen. Grüße Wilhelm und Frau Kölns, Ferdinand und Karl aufs Beste von mir. Von Herzen bleibe ich, liebe Mutter, dein Georg. Punkt. Die Umgegend von Veracruz ist eine trostlose Wüste, und die Lebensmittel sind daher nur da gut, wo Europäer sich Speisen mehr überkommen lassen. Mein heutiges Essen bestand aus französischen Erbsen und Göttinger Würstchen.